ob ein oder zwei Kapitel gelesen werden sollen heute?
Zwei.
Ja, damit ist es einstimmig. Okay. Wir sind im letzten Teil, Großkapitel 8, zurück zur Stadt König Dagonauts. Das Unterkapitel heißt von Unauwens Stadt nach Dangria. Am folgenden Morgen verließen die Freunde die Stadt König Unauwens. Sie hatten vom König und ihren anderen Bekannten Abschied genommen und ritten der aufgehenden Sonne entgegen. Vor ihnen war der Himmel in Purpur, Rosa, Rot und Gold getaucht. Aber sie ritten langsam und sahen oft zur Stadt zurück, weil sie sich fragten, wann sie diese wiedersehen würden. Erst als sie nicht mehr zu erkennen war, spornten sie ihre Pferde an. Und je größer der Abstand zur Stadt wurde, desto schneller ritten sie. »Nun will ich so schnell wie möglich nach Hause«, sagte Piak. Thjuri empfand genauso. Also ritten sie zügig, obwohl immer wieder Heimweh nach der schönsten Stadt der Welt in ihnen aufkeimte. Die erste Nacht ihrer Rückreise verbrachten sie unter freiem Himmel, die zweite Nacht schliefen sie in der Burg vom weißen Mond. Tags darauf durchquerten sie die Mondhügel, diesmal bei strahlendem Sonnenschein. Es war spät geworden, als sie Ingewel erreichten, wo sie dem Wirt der Herberge zur ersten Nacht die Pferde zurückgaben. Dieser bot ihnen neue Pferde an, auf denen sie zur Zollfeste reiten könnten. Er schien sie für persönliche Freunde des Zollherrn und wichtige Diener des Königs zu halten. Im Schankraum saßen diesmal viele Dörfler beisammen. Sie waren nicht aus Geselligkeit zusammengekommen, sondern um die schockierenden Neuigkeiten zu besprechen, die seit kurzem auch hier bekannt waren. Vor allem der Tod Ritter Andomas hatte tiefe Bestürzung ausgelöst. Thjuri und Piak lauschten den Gesprächen, ohne sich daran zu beteiligen, bis der Wirt seinen Gästen erzählte, dass sie aus Unauwens Stadt kämen. Daraufhin wurden sie mit Fragen bestürmt. Stimmte es, dass der Fürst von Evian höchstpersönlich Ritter Andomar getötet hatte? Stimmte es auch, dass Herr von Forestera erschlagen worden war? Was waren die letzten Neuigkeiten aus der Stadt? Hatten sie den König gesehen und hatte dieser gesagt, dass es Krieg geben werde? Stimmte es, dass der Kronprinz seinen Bruder zu einem Zweikampf herausfordern würde? König Unauwen hatte den Freunden beim Abschied gesagt, dass sie nichts mehr geheim zu halten brauchten. Thjuri und Piak beantworteten also alle Fragen, so gut sie konnten, aber verschwiegen, als hätten sie sich abgesprochen, die Rolle, die sie selbst bei den Geschehnissen gespielt hatten. Als sie am nächsten Morgen vor das Haus traten, wo der Wirt bereits mit den Pferden wartete, sahen sie, wie sich vom See her eine kleine Reitergruppe näherte. Kurz darauf passierte diese die Herberge und jeder, der am Weg stand, verneigte sich ehrfürchtig. Der Reiter an der Spitze war ein Jüngling in Thjuris Alter. Er sah traurig und ernst rein, aber seine Haltung war energisch und trotzig. Er trug ein graues Gewand zum Zeichen der Trauer und führte keine Waffen. Eine Gruppe Krieger folgte ihm. »Andomar von Ingewel«, sagte der Wirt, als die kleine Gruppe gen Westen weitergeritten war. »Andomar von Ingewel«, wiederholte Thjuri erstaunt. »Ritter Andomars Sohn«, erklärte der Wirt. »Er heißt wie sein Vater und gleicht ihm auch sonst. Er ist jetzt auf dem Weg in Unauwens Stadt. Ich denke, der König wird ihn zum Ritter schlagen, sodass schon bald wieder ein Ritter Andomar Ingewel regieren wird. Siehst du, wenn ein Mensch stirbt, gibt es immer jemanden, der dessen Aufgabe übernehmen kann. Gibt es immer jemanden, der dessen Aufgabe übernehmen kann, murmelte Thüri nachdenklich. So ist es doch, oder? Sagte der Wirt. Wir sollten also nicht allzu traurig sein. Als die Freunde später am Tag den Wald von Ingewil durchquerten, waren sie beide schweigsam. Die Blumen hingegen blühten immer noch so verschwenderisch, als ob nichts geschehen wäre. Hoffen wir, dachte Thüri, dass niemals etwas geschieht, was diesen Wald vernichtet. Doch selbst dann würden wahrscheinlich wieder neue Blumen blühen, um die Aufgabe der alten zu übernehmen. Es waren wunderliche Gedanken, wie sie ihm noch nie zuvor gekommen waren. Nach dem Wald von Ingewel war es nicht mehr weit bis zum Regenbogenfluss. Sie ritten über die Brücke und baten darum, den Zollherrn sprechen zu dürfen. Thüri hatte Geld vom König bekommen, um den Zoll zu bezahlen, den sie noch schuldig waren. Die Zollwächter erkannten die Freunde nicht gleich. Erst als Warmin hinzukam und sie herzlich begrüßte, dämmerte ihnen, wer die zwei waren. »So früh habe ich euch nicht zurückerwartet«, sagte Warmin. »Ich werde meinem Herrn eure Ankunft melden.« Er führte sie in die Festung hinein. »Ich weiß nun, wer ihr seid«, erzählte er. »Ihr habt dem König wichtige Nachrichten gebracht. Die Einzelheiten kenne ich noch nicht, aber mein Herr hat begonnen, seine Krieger exerzieren zu lassen. Er sagt, dass die Zollfeste schon bald wieder eine Grenzfestung werden könnte, wie vor Jahrhunderten. Mein Herr ist in einer düsteren Stimmung. Abends steht er auf der Brücke und starrt in die Fluten, ohne ein Wort zu sagen.« Den Freunden gegenüber ließ sich der Zollherr jedoch nichts von seiner trüben Stimmung anmerken. Wohl lag Wehmut in seinem Blick, aber die schien ihm eigen zu sein. Es war die Wehmut eines Menschen, der vieles weiß und versteht und der darum nicht leichten Herzens sein kann. Er begrüßte sie freundlich und lud sie ein, seine Gäste zu sein. Das Geld für den Zoll wollte er nicht annehmen. Er sei bereits bezahlt, sagte er. Wahrscheinlich hatte er das sogar aus eigener Tasche getan. Die jungen Leute mussten ihm alle Neuigkeiten aus der Stadt Unauwinds erzählen, obgleich er das meiste schon wusste. Nach dem Abendessen saßen sie noch lange mit ihm in dem Zimmer, von dem aus man Brücke und Fluss sehen konnte. Der Zollherr fragte Thüri, ob er vielleicht ein Verwandter Thüris des Zapferen sei. Der junge Mann hatte ihm jetzt seinen richtigen Namen offenbart. Er schien das Land Dagonauts recht gut zu kennen, denn er war einige Male dort gewesen, vor vielen Jahren, lange bevor er Zollherr gewesen war. Aber noch mehr wusste er natürlich über sein eigenes Land und auf Drängen der Freunde erzählte er davon. Er sprach über die Landstriche, Flüsse und Burgen, von König Unauwen, seinen Ritter und den beiden Prinzen. »Es ist doch Wahnsinn«, überlegte Piak laut, »dass die beiden Brüder Feinde sind. Gerade Zwillinge sollten sich nahestehen.« »Ja«, sagte der Zollherr, »es hätte alles anders kommen können. Auch König Unauwen hatte einen Bruder, der am selben Tag geboren wurde und ihm sehr ähnlich ist. Aber dieser Prinz hat niemals Anspruch auf den Thron erhoben. Er hat sogar auf seinen Adelsstand verzichtet und ist in die Welt hinausgeritten. Später hat er sich als Klausner in die Berge zurückgezogen.« »Als Klausner?« wiederholte Piak, der ihn mit großen Augen ansah. Auch Thüri war überrascht. Er dachte sofort an Menauris, den Einsiedler an der Quelle des Blauen Flusses. »Lebt dieser Bruder der Klausner noch?« fragte Piak. »Ja, er lebt noch«, antwortete der Zollherr. »Wie heißt er?« »Als er auf seinen königlichen Stand verzichtete, hat er einen anderen Namen angenommen«, sagte der Zollherr. »Aber ich weiß nicht, ob ich diesen Namen nennen darf. Er lebt auf der anderen Seite der großen Berge. Viele Jahre ist es her, dass er fortging. Aber schon oft sind Pilger und Ritter von hier aus über die Berge gezogen, um ihn zu besuchen.« »Vielleicht seid ihr ihm ja auch einmal begegnet. Du kommst doch schließlich aus den Bergen.« Er blickte Piak lächelnd an. Ja, ja, murmelte der, schon möglich. Später, als die Freunde im Bett lagen, fragte Piak Thjuri, was sagst du dazu, ob Menaures König Unarwins Bruder ist? Das wäre gut möglich. Gut möglich? Es kann gar nicht anders sein. Gütiger Himmel, das hätte ich mir nie träumen lassen. Doch eigentlich ist es nicht einmal so unerwartet. Sagte ich nicht, dass Menaures und der König sich gleichen? Obwohl die Freunde spät zu Bett gegangen waren, waren sie am nächsten Morgen schon früh auf den Beinen, denn sie wollten noch am selben Tag Dangria erreichen. Nach einem herzlichen Abschied vom Zollherrn ritten sie auf geliehenen Pferden davon. Warmin und ein weiterer Zollwächter sollten sie bis Dangria begleiten und dann mit den Pferden zurückkehren. Als sie sich ein letztes Mal zur Brücke umdrehten, schlug sich Piak plötzlich vor die Stirn. Herrje, jetzt haben wir doch etwas vergessen. Was denn? Fragte Thjuri. Ich wollte doch bei Fährmann vorbeischauen, um ihm noch ein paar zu verpassen wegen seines Bootes. Thjuri lachte. Das Bad im Regenbogenfluss hatte Piak wohl immer noch nicht vergessen. Auch Warmin stimmte in das Lachen ein. Also doch, Fährmanns Wrack, sagte er. Nur gut, dass der Kahn endlich gesunken ist. Am Nachmittag standen sie wieder auf dem Marktplatz von Dangria. Er sah genauso aus wie beim letzten Mal. Voller Zelte, Läden, Kaufleute und Käufer. Beinahe so, als wären wir gar nicht fort gewesen, sagte Piak, als sie vor dem Rathaus standen. Und doch hat sich viel verändert, erklang eine Stimme hinter ihnen. Es war natürlich Iruwen, der sie freundlich anlächelte und fortfuhr. Viel hat sich getan. Meister Dirwin ist jetzt Bürgermeister. Sobald die offizielle Bestätigung des Königs kommt, wird er mit allen Ehren ins Amt eingeführt. Er trat näher an die beiden heran und fügte in vertraulichem Ton hinzu. Zuerst haben sie ja mich gefragt, ob ich Bürgermeister werden möchte. Aber ich mache mir nichts aus Ämtern und Posten. Ich nutze die Zeit lieber, um durch die Stadt zu streifen und Augen und Ohren offen zu halten. Und Meister Dirwin wird sicher auch ein guter Bürgermeister sein. Er unterbrach sich und sagte, »O je, ich habe euch nicht einmal gefragt, ob ihr eine gute Reise hattet, aber ich sehe euch an, dass euer Auftrag geglückt ist. Ich bin neugierig, was ihr alles zu erzählen habt.« Er zeigte zum Rathaus und fragte, »Vielleicht wollt ihr aber auch erst Meister Dirwin begrüßen. Schließlich ist er der Bürgermeister.« »Ja«, sagte Thjuri, König Unarwen hat uns aufgetragen, Meister Dirwin seine Grüße zu überbringen und ihm die letzten Neuigkeiten mitzuteilen. Ha, sagte Iruwen, wir wissen bereits vom Tod der guten Ritter und unseres armen Schreibers. Es waren schon Boten aus der Hauptstadt bei uns. Aber weitere Neuigkeiten sind stets willkommen. Ich habe ja schon immer gesagt, dass Evian unser Feind ist, trotz der Bitte um Frieden. Er begleitete die Freunde bis an die Treppe des Rathauses. »Kommt ihr nachher noch in den Weißen Schwan?«, fragte er. »Adok wird auch dort sein. Zufällig ist er heute in der Stadt, das trifft sich ja gut. Obendrein habe ich dort euer Gepäck verwahrt, das ihr beim letzten Besuch im Rathaus zurückgelassen hattet. Ich werde dem Wirt schon mal Bescheid sagen, dass ihr kommt. Bis nachher.« Die Freunde taten, was Iruwen vorgeschlagen hatte und nach ihrem Besuch bei Meister Dirwin gingen sie zum Weißen Schwan. Dort fanden sie Iruwen, Adok, Doalwen und die anderen. Gemeinsam wurde gegessen und man tauschte Neuigkeiten aus. Es war wirklich ein großer Vorteil, dass Adok in der Stadt war, denn er lud die beiden ein, ihn am nächsten Morgen bis zu seinem Haus im Schatten der großen Berge zu begleiten. Nächstes Kapitel. Von Dangria zum Klausner Menaures. So fuhren sie ganz bequem am frühen Morgen mit Adoks Planwagen. Gemeinsam saßen sie auf dem Kutschbock. »Wird es wirklich Krieg geben?«, fragte Piak, während er seine Blicke schweifen ließ. »Evian ist weit weg«, sagte Adok. »Und es wird vielleicht einige Zeit dauern, bis wir etwas davon merken. Im Süden wird es sicher bald wieder zu Überfällen kommen. Aber auch wenn die Söldner Evians in unser Land eindringen, sobald es die Zollherren gibt, solange es die Zollherren gibt, werden sie niemals weiterkommen als bis zum Regenbogenfluss. Und auch Dangria werden sie nicht einnehmen können. Die Stadt hat früher schon viele Belagerungen überstanden und wird sie wieder überstehen, wenn es sein muss. Die Gefahr innerhalb der Mauern wurde glücklicherweise aufgedeckt und der neue Bürgermeister ist energisch und vertrauenswürdig. Er sah die Freunde abwechselnd an. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, als ihr damals mit mir geritten seid, sagte er kopfschüttelnd. Wisst ihr noch, wie ich euch sagte, dass ihr hier alles selbst entdecken müsstet? Dabei wusstet ihr bereits Dinge, die ich nicht einmal ahnte. Naja, erwiderte Piak, so viel wussten wir nun auch wieder nicht. Wir haben noch eine ganze Menge herausfinden müssen. Aber ihr habt doch eine wichtige Rolle gespielt bei dem, was in letzter Zeit geschehen ist, sagte Ardok. Ihr wart die Ersten, die die Nachricht vom Verrat Evians überbrachten. Piak schaute hinüber zu den Bergen, die immer näher heranrückten. Morgen werden wir wieder zu Hause sein, seufzte er. Es ist beinahe nicht zu glauben. Ich werde mein Kettenhemd ausziehen und zurücklassen. Was meinst du, Thiuri? Wir haben schon genug zu tragen. Unsere Schwerter beispielsweise. Das habe ich auch noch nie gemacht, mit einem gegürteten Schwert an meiner Seite in die Berge zu gehen. Du willst doch nicht auch dein Schwert zurücklassen, hoffe ich, sagte Thiuri. Oh nein, niemals, sagte Piak. Das wäre auch eine Schande, fand Ardok. So mancher Ritter wird dich um dieses Schwert beneiden. Wenig später wies er mit seiner Peitsche voraus. Dort könnt ihr bereits mein Haus sehen, sagte er. Ihr bleibt doch noch bis morgen früh. Dann könnt ihr auch gleich meine Kinder und Enkelkinder kennenlernen. Wir sind eine große Familie, da ist immer was los. Die Jungen nahmen die Einladung gerne an. Am folgenden Morgen nahmen sie Abschied von ihrem letzten Bekannten jenseits der Berge und begannen mit dem Aufstieg. Endlich wieder daheim, sagte Piak am folgenden Tag, als sie Philamen passiert hatten. Versteh mich nicht falsch, es war alles ganz wunderbar, aber hier fühle ich mich doch wirklich zu Hause. Natürlich kehrten sie wieder bei Taki und Ilja ein, die sie herzlich, aber auch ziemlich verwundert empfingen. Das darf ja nicht wahr sein, sagte Taki zu Piak. Was hast du angestellt und wo bist du gewesen, dass du mit einem Schwert an deiner Seite zurückkehrst, als ob du ein echter Ritter wärst? Oh, das bin ich noch lange nicht, sagte Piak lachend. Mein Freund hier aber schon. Doch Thiuri schüttelte den Kopf und murmelte, noch nicht, Piak. Ihr seht aus, als hättet ihr viel erlebt, sagte Taki. Ich hoffe nur, dass ihr auch viel erzählen könnt. Das sage ich natürlich vor allem wegen Ilja. Wenn du noch einmal behauptest, dass ich neugierig bin, Taki, drohte Ilja, dann bekommst du nachher keinen Pudding. Dann muss ich schweigen, sagte Taki lachend. Und wir werden euch alles erzählen, Tante, sagte Piak. Puh, zum 100. Mal. Ich kann mir fast nicht mehr vorstellen, dass das alles wirklich passiert ist. Dieselben Worte wiederholte Piak noch einmal, als Thiuri und er einige Tage später auf seinem Aussichtspunkt standen und einen letzten Blick auf das Land König Unauwens warfen. Wie lange ist es her, dass wir hier gestanden haben? Fragte Piak. Etwa 3 Wochen, antwortete Thiuri nach längerem Überlegen. Damals wussten wir noch nicht, was wir alles erleben würden und wie alles aus der Nähe aussieht. Und wir sind sogar noch weiter gewesen, als man von hier aus sehen kann, ergänzte Thiuri. Sie schauten noch eine Weile nach Westen, bevor sie ihren Aufstieg fortsetzten. Wir sind genau zur richtigen Zeit zurück, sagte Piak. Bald beginnen die Herbststürme und dann wird es schwierig, die Berge zu überqueren. Einen Tag später erreichten sie den Pass und in der folgenden Nacht schliefen sie in der Grotte unter dem überhängenden Felsen. Danach war es nicht mehr weit. Das Wetter war gut, viel besser als beim letzten Mal und den größten Teil des Weges ging es bergab. Piak begrüßte freudig die vertrauten Stellen. Als sie sich der Hütte des Einsiedlers näherten, wurde er jedoch immer stiller. Thiuri wunderte sich ein wenig darüber, denn sein Freund schien nicht müde zu sein. Es war bereits dunkel, als sie zur Hütte hinabstiegen, aber ein Licht wies ihnen den Weg. Es war eine Laterne, die neben der Hütte stand. Menauris trat heraus. Er hatte ihre Ankunft erwartet. »Ich hatte schon den ganzen Tag das Gefühl, dass ihr heute kommen würdet«, begrüßte er die beiden. »Und sieh da, jetzt seid ihr hier. Seid willkommen.« Kurz darauf saßen die jungen Leute mit ihm am Tisch und erzählten, dass sie ihren Auftrag erfüllt hatten. »Ich bin froh, das zu hören«, sagte der Klausner. »Und ich bin auch froh, dass ihr so gute Freunde geworden seid. Ich hoffte, dass das geschehen würde.« »Ihr habt doch erwartet, dass ich Thiuri begleiten würde«, fragte Piak. »Ja«, sagte Menauris, »ich war nicht überrascht, als du nicht zurückkamst.« Piak öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Er starrte den Einsiedler eine Weile schweigend an und sagte schließlich, »Ich soll euch Grüße überbringen von König Unauwen.« Menauris nickte kurz mit dem Kopf. »Ich danke dir«, sagte er nur. Wieder wurde es still. Thiuri sah vom Klausner zu Piak und dachte, ob Menauris wirklich der Bruder des Königs ist? Sie sehen sich ähnlich, das ist wahr. Aber er fand nicht den Mut, offen danach zu fragen. Anscheinend ging es Piak genauso, denn seine nächste Frage lautete, »Kennt ihr König Unauwen?« »Das weißt du doch«, antwortete der Klausner lächelnd. »Kennt ihr ihn gut?« bohrte Piak weiter. »Sicher«, sagte Menauris und seine dunklen Augen glänzten verschmitzt. »Warum habt ihr uns dann nicht eure Grüße überbringen lassen?« fragte Piak. »Mein Bruder weiß, dass ich viel an ihn denke«, antwortete der Einsiedler. »Ja, mein Bruder. Das wolltest du doch wissen, Piak.«
Ja,
Piak bekam einen roten Kopf. »Du hättest mich ohne Umschweife danach fragen können«, fuhr Menauris fort. »Ich weiß nicht, wie du es erfahren hast, aber jetzt, da du es weißt, werde ich es nicht leugnen.« »Ihr gleicht dem König sehr«, sagte Piak. »Aber du musst mich so sehen, wie du mich immer gesehen hast«, sagte Menauris, »als den Klausner in den Bergen, nicht als Prinzen oder Fürsten.« Thiuri dachte bei sich, dass der Einsiedler trotzdem etwas Fürstliches hatte. Seine einfache Kleidung und seine magere Gestalt taten diesem Eindruck keinen Abbruch. »Doch jetzt erzählt von eurer Reise«, forderte Menauris sie auf. Das taten die Freunde. Das heißt, es war hauptsächlich Thiuri, der das Gespräch führte. Piak war sehr schweigsam. Thiuri schaute gelegentlich zu ihm hinüber und fragte sich, ob ihn etwas bedrückte. Später, als die Jungen sich aus Stroh und Decken auf dem Boden ihr Nachtlager machten, fragte Piak unvermittelt, »Habt ihr mich vermisst, Menauris?« »Sicher habe ich das«, antwortete Menauris freundlich. »Seht«, begann Piak, »Thiuri hat euch erzählt, dass ich mit ihm zu König Dagonaut gehen soll. Aber wenn ihr mich nicht missen könnt, bleibe ich natürlich hier.« Dass ich dich vermisst habe, bedeutet nicht, dass ich dich nicht missen kann«, sagte Menauris. »Das wäre auch völlig falsch. Du kannst also beruhigt mit ihm gehen. Du wärst sowieso nicht immer bei mir geblieben.« »Ich«, begann Piak und brach ab. Dann stellte er doch noch eine Frage. Was hat sich denn hier Neues ereignet, während wir fort waren? Und Juri wollte wissen, wisst ihr, was Jaro getan hat? Ist er noch bei euch gewesen? Ja, sagte der Klausner. Wir haben lange miteinander gesprochen. Ich denke, Juri, dass er dem Fürsten von Evian nicht mehr dienen wird. Das war alles, was er dazu sagte. Bald darauf wünschte er ihnen eine gute Nacht. Er selbst legte sich noch nicht schlafen, sondern ging hinaus und ließ die Tür angelehnt, genau wie beim vorigen Mal. Juri war müde und schlief schnell ein. Irgendwann in der Nacht hatte er das Gefühl, dass Piak sich über ihn beugte und ihn flüsternd etwas fragte. Er öffnete die Augen, aber Piak lag reglos neben ihm. Er drehte sich auf die andere Seite und war schon fast wieder eingeschlafen, als er hörte, wie Piak leise aufstand. Juri konnte gerade noch erkennen, dass er nach draußen huschte. Danach hörte er seinen Freund mit dem Einsiedler reden, konnte jedoch kein Wort verstehen. Minaures Antwort hingegen war klar und deutlich zu vernehmen. »Du brauchst nicht zu gehen«, sagte der Klausner. »Wenn du dich in den Bergen wohler fühlst, solltest du hier bleiben.« Mit einem Schlag war Juri hellwach. Piak antwortete zuerst leise und sagte dann lauter: »Ich habe versprochen, mit ihm zu gehen, Minaures. Ich habe sogar selbst darum gebeten. Zuerst wollte ich es ja auch. Ich wollte Schildknappe werden. Aber jetzt, wo ich wieder in den Bergen bin, spüre ich, dass ich hierher gehöre.« »Ein Mensch gehört auf dieser Erde eigentlich nirgendwo hin«, entgegnete der Klausner ernst. »Aber ich verstehe, was du meinst. Du spürst, dass dies hier dein Zuhause ist.« »Da bin ich noch nicht einmal sicher«, sagte Piak mit einem tiefen Seufzer. »Ich weiß, glaube ich, nicht, was ich will. Manchmal denke ich, dass ich mich in den Bergen nie mehr so heimisch fühlen werde wie früher. Ich weiß nun, wie es unten im Tal ist. Aber ich weiß nicht, ob ich woanders leben möchte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich in das Land König Dagonauts gehen und Schildknappe werden möchte.« Juri hörte diese Worte mit an. Nun verstand er auch, warum Piak so still gewesen war. Das also hatte ihn beschäftigt. Piak bedauerte seinen Entschluss, bei ihm zu bleiben und ihn zur Stadt Dagonauts zu begleiten. »Was soll ich nur tun, Minaures?«, fragte Piak. Juri fühlte sich plötzlich schuldig, denn er belauschte Worte, die nicht für ihn bestimmt waren. Aber als er darüber nachdachte, schien es ihm doch richtig zu sein, dass er sie kannte. Piak hätte es ihm wahrscheinlich nie gesagt. »Das musst du selbst entscheiden«, lautete die Antwort des Klausners. »Gerade das kann ich nicht«, sagte Piak. »Oder eigentlich weiß ich schon, was ich tun muss. Ich habe es ihm versprochen.« »Sag einmal ehrlich«, erwiderte der Klausner, »willst du lieber in den Bergen bleiben?« Eine Zeit lang war es still. »Ja«, antwortete Piak schließlich leise. »Aber«, fügte er hinzu, »ich habe ihn darum gebeten, mit ihm gehen zu dürfen. Und ich will nicht, dass er denkt, ich lasse ihn im Stich, weil...« »Weil?«, fragte Minaures ruhig. »Er befürchtet, dass König Dagonaut ihn nicht mehr zum Ritter schlagen wird«, sagte Piak, »und er könnte denken, dass ich deshalb nicht mitgehen will.« »Natürlich wird er das nicht denken«, sagte der Klausner. »Natürlich nicht«, bestätigte Juri in Gedanken. »Aber darum geht es auch nicht«, sagte Piak. »Es ist, naja, ich habe es schon gesagt. Ich war froh, wieder hier zu sein, dass ich sofort wusste, hier bleibe ich. Und doch, und das ist das Eigenartige, Minaures, möchte ich auch mit ihm hinuntergehen. Ich fühle mich elend bei dem Gedanken, Abschied nehmen zu müssen, und es könnte gut sein, dass ich es bereue. Aber wenn ich mit ihm gehe, wird es mich bestimmt wieder in die Berge ziehen. Ja, sagte Menauris, es gibt immer etwas, das du vermisst. Ob du nun fortgehst oder hier bleibst. Du musst immer zu Abschied nehmen, dein ganzes Leben lang. Aber wenn du lieber hier bleibst, weil du denkst, dass du hier zu Hause bist, dann musst du es Thiuri offen sagen. Er darf und wird dir das nicht übel nehmen. Nein, bestimmt nicht, dachte Thiuri, als ob er Piak aus solch einem Grund böse sein könnte. Aber natürlich war es traurig. Er würde seinen Freund vermissen. Stimmte es, was der Klausner gesagt hatte, dass man immer wieder Abschied nehmen musste? Als Piak kurz darauf zurückkam und sich hinlegte, tat Thiuri so, als ob er schliefe. Er lag noch lange wach, obwohl er schon wusste, was er am nächsten Tag seinem Freund sagen würde.